Und Action. Der Podcast rund um Film- und Videoproduktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Mein Name ist Zoe und an meiner Seite heute ist wieder der Georg.
Hallo, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Ich freue mich auch sehr. Und heute geht es nämlich um das Wetter. Was nämlich sehr wichtig ist für Filme, aber auf den ersten Blick gar nicht so klar ist, ist nämlich das Wetter. Denn es hilft nämlich oft, die Stimmung zu vermitteln, oft unterbewusst. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Skyfall von Sam Mendes. Dort ist nämlich Regen am Anfang und Sonne am Ende, was eben auf die Handlung hindeutet. Und es gibt auch oft genretypisches Wetter. In einer Komödie beispielsweise ist oft Sonne da, was eben sehr fröhlich rüberkommt. Und in Dramen oder in Horrorfilmen wird eben oft Wind oder Unwetter verwendet.
Ja, und wenn wir jetzt über das Wetter reden, dann ist es natürlich so, dass dieses Wetter im besten Fall auch am Drehtag herrschen sollte. Und wenn das eben nicht so ist, weil eben überhaupt kein Verlass aufs Wetter ist, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir selber Wetter machen. Und darum wird es heute hauptsächlich gehen. Und grundsätzlich sei mal gesagt, es gibt ja sehr viele Filme auch, die bei extremen Wettersituationen spielen. Und das ist natürlich auch, wenn man da jetzt live drehen würde bei einem, was weiß ich, Orkan, Taifun, dann wäre das natürlich auch sehr, sehr gefährlich. Und das will man natürlich auch seiner Crew und seinem Cast nicht zumuten. Deswegen machen wir unser Wetter oft selber. Wo das trotzdem gemacht wurde, ist bei The Revenant. Das sind sehr eindrucksvolle Aufnahmen. Einfach auch, da wurde wirklich draußen in der Natur gefilmt, bei Kälte, bei Schnee, bei Eis. Schaut ihn euch gerne an. Wir haben euch auch ein Video in den Shownotes verlinkt, wo ihr quasi sehen könnt, wie das Ganze gedreht wurde. Aber es gibt natürlich nicht nur die gewollten Wetterextreme, um die es heute geben wird, sondern es gibt natürlich auch die ungewollten Wetterextreme, die kommen dann, wenn man sie eigentlich gar nicht braucht. Hier könnte man als Beispiel einen Taifun nennen, der über das Set von Apocalypse Now von Francis Ford Coppola geweht hat und die gesamten Sets auf den Philippinen zerstört hat, was dann natürlich eher ein bisschen negativ ist. Aber wichtig fürs Wetter ist natürlich, das Wetter muss nur in der Kamera real aussehen. Also was hinter der Kamera los ist und was auch vor und nach dem Dreh los ist, das ist komplett egal. Wichtig ist nur, dass es in der Kamera gut aussieht. Aber bei allem, was ihr heute hören werdet, ist es natürlich auch super wichtig für euch, dass ihr trotzdem auf den Wetterbericht schaut. Wann geht die Sonne auf? Wann geht die Sonne unter? Und vor allem auch, regnet's, schneit's oder was auch immer.
Ja, fangen wir doch mal mit dem schönen Wetter an, nämlich mit der Sonne und dem Schatten. Besonders gerne werden Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge verwendet, da die nämlich besonders schön und eindrucksvoll sind. Insbesondere ist da die Golden Hour, also eben kurz vor Sonnenuntergang, weil eben die Farben dort am allerschönsten sind und wir da auch ein großes Farbspektrum haben, von den rosa und lila Tönen bis hin wirklich zu den tiefrot und orangenen Tönen.
Boah, das hat schon immer sehr, sehr viel schöne Stimmung dann.
Ja, definitiv. Die Mittagssonne hingegen ist eher unbeliebt und ungeeignet, weil das sehr schwierig ist durch die ganzen Schattenbildung. Alternativ kann man Sonne auch selbst erzeugen, eben durch Scheinwerfer. Zum Schatten, also Schatten wird eben durch Wolken schon natürlicherweise abgeworfen, aber auch eigentlich Dinge, die überall da sind, also hinter oder unter allem, wie zum Beispiel Bäume oder irgendwelche Gegenständen, das wirft eben alles Schatten. Und da muss man natürlich auch drauf achten, wo man steht, wie man filmt. Man kann Schatten auch selbst erzeugen, eben durch einen Diffuser. Zum Beispiel ist da weißer Stoff sehr beliebt, den kann man verwenden. Und das einfachste Mittel ist auch einfach, einen Duschvorhang zu verwenden. Und ja, Licht und Schatten sind sehr wichtig für die Kontinuität, also es sollte eben stimmig sein pro Take.
Ein Extrembeispiel, das ich hier gerne mit einbringen würde, ist auch von Sam Mendes, wie wir ja vorhin schon bei Skyfall hatten. Aber dieses Mal 1917, wir erinnern uns ja alle, es ist quasi ein One-Taker, es ist natürlich nicht wirklich ein One-Taker, sondern es wurde in mehreren Aufnahmen gedreht. Aber dass man das dann auch hintereinander schneiden musste, hat man darauf geachtet, dass man bei bewölktem Himmel gedreht hat und so eben die Möglichkeit hatte, das dann auch wirklich schön Szene für Szene hintereinander zu setzen und da kein Problem damit hatte, dass einmal das Licht von links, einmal von rechts kommt und so eben, alles schön schneiden konnte und alles aussah, als wäre es an einem Stück gedreht. Aber da sind wir auch schon beim bewölkten Himmel. Es geht jetzt um den Regen. Der einfachste Weg, um Regen zu nutzen, ist natürlich entweder man erwischt einen Regentag oder man zeigt den Regen gar nicht. Man kann das zum Beispiel einfach nur andeuten, indem man eine Person mit nassen Klamotten in ein Haus reinkommen lässt und dann eben im Hintergrund auch der Regen hörbar ist, das Licht eventuell noch ein bisschen dementsprechend ist und vielleicht noch ein paar Wassertropfen gegen die Scheibe knallen. Das ist so der einfachste Weg. Aber das ist natürlich nicht immer möglich. Gerade natürlich, wenn wir eine Szene draußen drehen wollen, wo es regnet, müssen wir auch irgendwie Regen herbekommen. Und da ist es schon mal wichtig, wie groß ist eigentlich die Fläche, die wir beregnen wollen. Denn es ist leicht, kleinere Flächen, also nähere Aufnahmen auch voll zu kriegen mit Regen. Aber es wird immer schwieriger, je größer dann die Fläche auch ist. Und was man da oft auch macht, um das Ganze eben auch ein bisschen einzugrenzen, ist, man dreht Regenszenen bei Nacht. Zum einen ist dann natürlich der Bereich des Sichtbaren kleiner, aber zum anderen ist das auch leichter zu beleuchten. Denn wir haben bei Regen immer so ein bisschen das Problem, dass wir den ja auch sehen müssen. Und wenn wir den von hinten oder von der Seite beleuchten, diese Regentropfen, dann sehen wir diese auch sehr stark. Bei normaler Sonne ist das eben nicht unbedingt immer der Fall, dass wir das auch wirklich gut sehen. Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder man nutzt sogenannte Sprinkler. Das sind einfach, da wird das Wasser durch ein Rohr nach oben gepumpt auf Stativen und dann wird das einfach weitflächig verstreut. Also man kennt das alles so ein bisschen eben auch aus, ja, dem Garten oder so, wo so ein Gartensprenkler ist und das alles weit zerstreut wird. Da wird natürlich alles beregnet irgendwie. Eine zweite Möglichkeit ist dann sogenannte Sprinklerrohre oder man kann das Ganze auch als Regenvorhang bezeichnen. Und das sind Rohre, ganz normale Wasserrohre mit kleinen Bohrungen drinnen und durch diese kleinen Bohrungen tritt dann eben das Wasser aus. Die Größe der Bohrungen ist wichtig, eben auch damit man die Größe der Tropfen bestimmen kann. Wir brauchen fürs Filmen immer große Wassertropfen, weil kleine Wassertropfen können wir einfach nicht sehen. Das ist von der Auflösung her nicht drin bei unseren Kameras. Diese Bohrungen werden dann nach oben gedreht, sodass das erst so einen leichten Bogen macht und dann eben auch wieder in einzelnen Tropfen runterkommt. Dieser Regenvorhang wird oft in den Vordergrund oder auch in den Hintergrund gesetzt, weil man das eben schön kontrollieren kann. Dann sind im Vordergrund ein paar Regentropfen, im Hintergrund oder eben auf unserer Person und unserem Objekt und der Rest wird nicht so wirklich nass. Denn das ist auch so ein bisschen, ja, ein Problem, dass wir natürlich auch damit sehr viel Technik, mit den Kameras, mit unseren Leuten, mit unserem Cast-Crew draußen stehen und das alles nass wird. Also gerade bei den Sprenklern, die alles voll hauen, wird natürlich alles nass und dann müssen wir unsere Kameras schützen, entweder mit Abdeckungen oder wir können natürlich auch die Kamera unter das Zelt stellen oder wir nutzen natürlich auch solche Regenvorhänge, die dann eben dafür sorgen, dass das Wasser gar nicht in Richtung der Kamera zielt. Diese Wassermassen sind natürlich auch wichtig, dass wir die irgendwo herbekommen. Also da lohnt es sich natürlich auch immer kurz bei der Feuerwehr anzurufen und einen Hydranten anzuzapfen, weil mit einem Wassertank wird man da auch nicht allzu weit kommen. Genau. Ein besonderes Beispiel, das ich hier auch noch nennen will, ist Inception von Christopher Nolan. Da gibt es eine Szene, wo ein Zug durch die Stadt fährt und diese Szene ist sehr eindrucksvoll, weil es eben auch regnet. Das Problem ist, diese Szene, in der dieser LKW, der eben mit einem Zugmantel ummantelt wurde sozusagen, durch die Stadt fährt, wurde in Los Angeles im Sommer gedreht und da regnet es einfach nicht. Man hat sich auch dazu entschieden, das Ganze bei Tageslicht zu drehen, was ja, wie wir vorhin schon kurz angesprochen haben, nicht unbedingt optimal ist, weil man nachts einfach besser beleuchten kann, das Ganze besser bestimmen kann. Aber das große Problem war eben auch, da war sehr viel Sonne da. Und deswegen hat Wally Pfister, der Director of Photography von dem Film, sich eben auch sehr stark mit dem Sonnenstand auseinandergesetzt und hat sich angeschaut, wann steht die Sonne wie. Und dann haben die so riesen schwarze Moltonflächen, das wird auch als Flaggen oder Flag bezeichnet, aufgehängt bzw. an Kräne gehängt, auf Dächer gestellt, um so eben das Sonnenlicht auch abzuhalten und keine harten Schatten zu erzeugen, weil wir das ja eigentlich nicht haben, weil wir normalerweise ja Wolken haben in solchen Situationen. Da haben wir euch natürlich das Video auch wieder in die Shownotes gepackt.
Ja, nach dem Regen kann es auch schon mal zum Gewitter kommen. Ja, Gewitter wird meistens nachts gezeigt und es ist ähnlich wie bei Regen, wie da gefilmt wird und ist auch sehr abhängig von den Lichtverhältnissen. Die Geräusche sind sehr einfach nachzustellen. Zum Beispiel kann man Donnergeräusche gut mit Wellblech nachstellen. Blitze werden künstlich inszeniert, die erleuchten eben Geschehenes für einen kurzen Moment mit kaltweißem Licht. Das heißt, wenn man zum Beispiel in einem dunklen Raum ist und draußen gewittert, dann ist da oft ein Blitz und dann wird der ganze Raum für einen kurzen Moment hell erleuchtet. Und Gewitter wird eben sehr gerne für die Dramaturgie benutzt, gerne zum Beispiel in Horrorfilmen, um eben eine Spannung oder eine Bedrohung darzustellen. Zum Beispiel weht das Fenster auf und dann kracht es mit einem Donner rein oder ein Blitz kommt. Und ja, aber auch um zum Beispiel die Emotionen von Protagonisten darzustellen, zum Beispiel die Einsamkeit, Wut oder Trauer. Und ja, da passt es eben auch, wenn man sagt, allein im Regen stehen gelassen zu werden. Das wird sehr gerne im Film auch so dargestellt.
Ja, was natürlich auch ein bisschen Horror erzeugen kann, ist dann Nebel. Und hier gehen wir einfach mal auf Rauch und Nebel gleichzeitig ein, weil das sehr ähnlich ist, wie es hergestellt wird. Grundsätzlich unterscheidet sich das nicht groß. Wir haben immer die gleichen Mittel, die wir nutzen, aber bei Rauch ist es eben eher so, dass wir den von vorne beleuchten mit Licht und bei Nebel nutzen wir eher Beleuchtung von hinten bzw. von der Seite. Und dann sieht das schon komplett unterschiedlich aus. Das Einfachste, und das kennen wir auch alles so ein bisschen aus den Clubs, ist eine Nebelmaschine. Wenn wir damit natürlich irgendwie einen Raum füllen, dann haben wir diesen Nebel, das ist auf so einer Fluidbasis, das heißt, das ist so ein Öl, das da versprüht wird, das da verdampft wird, aber es eignet sich eben größtenteils nur für Innenräume. Für Außenräume haben wir dann andere Möglichkeiten, da benutzt man dann meistens Rauchpulver, das wird verbrannt. Da gibt es auch unterschiedliche Sorten, am sinnvollsten ist es da natürlich immer eins auf Kräuterbasis zu nutzen, weil das auch für die Darstellenden und für die Leute am Set gesünder ist, als irgendwie so einen giftigen Scheiß zu verbrennen. Das wird in sogenannten Rauchpfannen verbrannt und Rauchpfannen werden klassischerweise aus der Unterseite einer 35mm Filmdose hergestellt. Da wird einfach diese Filmdose auf eine Holzlatte genagelt und dann wird dieses Pulver darin angezündet und dann bewegt man sich damit durch das Motiv und raucht eben alles ein bisschen voll. Ganz wichtig natürlich auch, wenn wir draußen drehen, wir müssen den Wind mit einplanen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie in eine Richtung gehen und der Wind pfeift in die andere Richtung, dann kann es auch sein, dass uns das gar nicht ins Bild geweht wird, der Rauch dann, sondern wir wollen natürlich, dass das auch im Bild sichtbar ist. Also schaut euch an, woher kommt der Wind, wohin soll das Ganze wehen. Und bei totalen Aufnahmen ist es natürlich auch sinnvoll, mehreren von diesen Rauchpfannen abzubrennen bzw. einzusetzen, dass sich dann eben auch die Menge an Rauch und Nebel, die man da hat, vermehren lässt. Und dieser Rauch und Nebel hält sich auch nicht allzu lange, also der verschwindet dann auch sehr schnell. Was wir auch noch haben an Möglichkeiten, wenn wir drinnen arbeiten, ist zum Beispiel die Imkerpfeife. Darin wird Tabak verbrannt und dann hat man eben so kleine, feine, atmosphärische Rauchfahnen, was sich dann vom Stil her, vom Flair her sehr anfühlt, als wären wir in so einer Kneipe und da eben auch so dieser typische verrauchte, dieses typische verrauchte Bild ergibt. Ansonsten haben wir natürlich auch noch Trockeneis. Das ist so dieser Nebel oder Rauch, der eigentlich nur am Boden ist und sich auch am Boden hält. Das wird in Filmen eher weniger oft eingesetzt. Das ist mehr so für Showzwecke, für irgendwelche Live-Events, für, keine Ahnung, Wetten, das, Germany's Next Topmodel. Da nutzt man sowas gerne und das wird aus flüssigem CO2 oder aus Stickstoff eben hergestellt, der dann eben aufgrund der Schwere und der Kälte eher am Boden bleibt und nicht nach oben steigt. Als letzte Möglichkeit, die wir noch kennen, ist es eine Möglichkeit, auch Wasser zu verdampfen durch sogenannte Verdampfer. Da wird das Wasser fein zerstäubt in der Luft. Das ist aber eher ein bisschen schwierig immer, weil da die Maschinen dauerhaft laufen müssen und das natürlich dann auch sehr laut ist.
Ja, oder wenn man mal Nebelszenen drehen möchte, kann ich nur empfehlen, mal nach Passau zu kommen. Denn ich würde sagen, hier haben wir eigentlich immer eine Nebelgarantie.
Aber man kann da natürlich die Stärke nicht bestimmen. Das ist so ein bisschen schwierig dann. Aber natürlich, Passau im Herbst, sehr, sehr neblig, hat einen guten Flair, würde ich sagen.
Eine gute Atmosphäre, definitiv. Ja, du hast gerade schon den Wind angesprochen, deswegen mache ich da mal weiter. Wind ist natürlich nicht sichtbar. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass man das durch weitere Gegenstände im Bild sieht. Das heißt zum Beispiel durch Laub, was im Hintergrund fliegt oder auch Zeitungsfetzen oder auch Personen, wo zum Beispiel die Haare oder so im Wind wehen. Es gibt unterschiedliche Windmaschinen in unterschiedlichen Größen, auch lautlose. Meistens sind die Maschinen sehr laut. Deswegen muss man den Ton oft im Nachhinein aufnehmen oder nur Tonaufnahme bei ausgeschalteten Maschinen machen und das alles im Nachhinein zusammenfügen. Oft wird im Kostüm leichtes Material verwendet, das sich eben schön bewegt, auch bei geringem Wind. Zum Beispiel einen leichten Schal oder eben offene Haare, die dann schön etwas mitfliegen. Und größere Gegenstände, wie zum Beispiel Türen oder Fensterläden, werden dann befestigt. Und die kann man dann mit einem Draht oder einer Schnur bewegen. Das Extrem sind dann eben große Windstöße oder gar Explosionen, die man eben mit Pressluft simulieren kann. Wenn man Szenen hat, die zum Beispiel auf dem Meer spielen und da auch gerade ein Sturm auf dem Meer ist, ist es eher schwierig zu drehen, denn hier werden eben große Wassertanks benötigt mit Blue oder mit Greenscreen. Und Windmaschinen und Wellenlagen sowie Wassersprinklern für Regen werden verwendet. Früher hat man das Ganze auch gerne mit Modellen gemacht, das heißt, dass man Miniaturen gebaut hat. So war das etwas einfacher zu filmen mit dem Wind und dem Regen. Ein Beispiel hierfür ist das Boot von Wolfgang Petersen. Es gab nämlich eine Wasserrutsche und die hat tonnenweise Wasser auf die Schauspieler geschwemmt. Ja, das zum Thema, das kann auch sehr gefährlich sein, denn ein Schauspieler hat sich dadurch nämlich den Arm gebrochen.
Ja, der wurde ja durch diese Wassermasse, hat er sich nicht festgehalten, nach hinten geschleudert. Ja, Gott sei Dank gut ausgegangen, hat es überlebt, aber es ist eben auch sehr, sehr gefährlich und es kann sehr, sehr kompliziert sein. Und damit kommen wir auch zu unserem letzten Thema, das jetzt auch natürlich zur Jahreszeit gerade passt, der Schnee. Es schneit überall oder bei manchen vielleicht auch nicht, da würde man sich wünschen, dass es schneit. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn wir da drehen wollen. Es gibt natürlich Drehs, wo echter Schnee verwendet wurde. Als Beispiel hier natürlich The Hateful Eight von Quentin Tarantino. Da haben wir euch auch ein Video in den Shownotes verlinkt, wo ihr euch das mal anschauen könnt. Aber ihr werdet auch daran schon ein bisschen erkennen, beziehungsweise auch natürlich, wenn ihr rausgeht und mal länger draußen seid. Es ist natürlich auch eine große Herausforderung, bei Schnee zu drehen. Es ist kalt und das wirkt sich natürlich sowohl auf die Leute als auch natürlich auf die Technik aus. Und da muss man natürlich dafür sorgen, dass das auch irgendwie gut funktioniert. Außerdem ist auch nicht überall auf den Schneefall Verlass. Also wenn wir jetzt hier in Passau drehen würden, wüssten wir nicht, haben wir Schnee, haben wir keinen Schnee. Und deswegen müssen wir uns auch ab und zu einfach künstlichen Schnee erzeugen. Das Schöne am künstlichen Schnee ist, wir können den bei jedem Wetter herstellen und auch zu jeder Jahreszeit, denn der schmilzt nicht unbedingt. Da kommen wir da gleich noch dazu. Es gibt unterschiedliche Schneesorten und es gibt natürlich auch unterschiedliche Methoden, diesen zu erstellen. Wir brauchen natürlich auch für unterschiedliche Arten des Schnees und wie wir ihn zeigen, unterschiedliche Möglichkeiten, den herzustellen. Man muss sich dabei immer schon im Vorhinein Gedanken machen, natürlich, was will ich eigentlich zeigen und vor allem auch zum Beispiel, wie groß ist die Fläche, die dann zu sehen ist, da das natürlich auch irgendwann sehr, sehr teuer wird mit der Vorbereitung, mit der Nachbereitung und mit dem ganzen Material, das man braucht. Wichtig ist es natürlich auch, wir drehen da oft bei Temperaturen, die eben nicht so kalt sind, man sollte dann das Make-up anpassen, also beispielsweise rote Wangen sollten dann schon auch vorhanden sein, dass eben dieses Gefühl der Kälte noch stärker mit rübergebracht wird. Was man nur sieht, wenn man genauer darauf achtet, ist dann oft, dass eben der Atem, den man ja eigentlich sieht in der Kälte, dass man den nicht sieht. Und das ist dann eben auch mal gerne ein Indiz dafür, dass es eben doch nicht so kalt war, wie uns vorgemacht wird. Jetzt ist es so, dass wir bei Schnee natürlich auch auf die Beleuchtung wieder achten müssen. Das heißt, wenn der Schnee runterfällt, dann beleuchten wir den eher von vorne, damit wir eben auch die Reflexion des Schnees haben und den schönen Seen in unserem Kamerabild dann auch. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem liegen gebliebenen Schnee und den kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen herstellen. Eine einfache Möglichkeit ist beispielsweise, man verwendet Kunststoff, sowas wie Styropor, Silikon oder Schaumstoffmatten, die man auslegt bzw. dass man verstreut. Aber das ist eher in Innenräumen gebräuchlich, weil das eben auch eine Umweltbelastung ist, das alles wieder einzusammeln und sonst irgendwo dieses Plastik rumliegt. Einfacher ist es da natürlich draußen dann mit Papier zu arbeiten. Man kann das nämlich so klein zerschreddern, dass das dann aussieht wie Schnee und das Coole ist, wenn man da drüber geht, dann knirscht das sogar und das hinterlässt Fußabdrücke auch. Man kann das auch formen und dann wirklich Schneebälle daraus werfen. Die fliegen leider nicht so schön wie echte Schneebälle, aber für eine Filmaufnahme funktioniert das auf jeden Fall mal sehr gut. Wichtig ist natürlich auch, man muss das großflächig verteilen. Das heißt, es muss überall auf dem Boden sein und man darf natürlich auch die Pflanzen nicht vergessen. Andere Möglichkeiten, Schnee zu erzeugen, sind dann natürlich auch, es gibt Möglichkeiten aus Stärke, Mais- oder Kartoffelstärke könnte man da verwenden. Oder im Winter natürlich auch, wenn es kalt genug ist, kann man auch zur klassischen Schneemaschine zurückgreifen und Unmengen an Wasser in Schnee verwandeln. Ich habe ja gerade schon kurz erwähnt, dass man eben ganz wichtig auch Bäume, den Boden, alles Mögliche mit Schnee bestäuben muss. Zoe, du hast ein ganz lustiges Beispiel für uns herausgefunden.
Und zwar passend zur Weihnachtszeit aus dem Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und zwar haben die nämlich Fischmehl verwendet, um den Kunstschnee darzustellen. Erstmal roch das ganze Set dadurch nach Fisch, was glaube ich jetzt auch nicht so angenehm war für die Schauspieler und für die ganze Crew. Allerdings, wenn man genau hinschaut bei dem Film, es gibt eine Szene, da ist das Königspaar in einer Kutsche unterwegs und da sieht man eine Allee. Und wenn man genau hinschaut, kann man sehen, dass die Bäume nur zur Hälfte nämlich angesprüht worden sind.
Ich hoffe, wir haben euch jetzt die Weihnachtsfeiertage nicht kaputt gemacht.
Dann gibt es natürlich auch noch den fallenden Schnee. Hierfür wird zum Beispiel Seifenschaum verwendet, der dann mit einer Windmaschine verteilt wird. Es gibt auch speziellen Schaum. Der ist nämlich ganz cool, weil man dadurch sogar nicht ausrutschen kann und der bleibt auch nicht in der Kleidung hängen, was sehr praktisch ist für das Kostümbild. Alternativ kann man auch Papierquadrate in unterschiedlichen Größen nehmen, die eben auch die Fallgeschwindigkeit beeinflussen kann. Aber auch hier kann man auch wieder zur Stärke zurückgreifen oder auch direkt Kunststoff verwenden. Für Frost- und Raureif gibt es spezielle Sprays und das Gute daran ist, dass die Tropfen eben länger halten, auch bei Wärme, sodass man eben viel flexibler ist beim Dreh und länger was davon hat. Für Frost und Vereisungen wird auch Eisgel benutzt, man kann aber auch Wachs oder Paraffin benutzen oder man hängt direkt künstliche Eiszapfen auf oder auch ganze Eisflächen. Und manchmal bei genauerem Hinsehen lässt sich das Material sogar erkennen, also haltet auf jeden Fall die Augen offen, vielleicht fällt euch ja was auf.
Ja, wo wir gerade schon bei Eis und Kälte sind, natürlich wird auch im Film sehr viel mit Temperaturen gearbeitet. Und zwar nicht nur Temperaturen, die man durch die SchauspielerInnen und durch das Wetter vermittelt bekommt, sondern es wird natürlich auch die Farbe anhand der Farben des Bildes ein bisschen vermittelt. Also Wärme, Kälte, damit wird einfach viel gearbeitet. Zum einen kann man natürlich auch gleich Orte charakterisieren, zum anderen kann man damit auch so ein bisschen eine Grundstimmung herstellen, die man eben gegenüber diesem Film hat und mit der man da eben auch einsteigt, beziehungsweise diesen Film dann auch anschaut. Es lassen sich natürlich die Jahreszeiten sehr schnell dadurch erkennen, also Winter natürlich Schnee, im Herbst eher Sturm, Regen auch mal gerne und es lassen sich natürlich auch Orte erkennen, weil manche Orte haben einfach ein bestimmtes Wetter und man verbindet sie damit.
Ein Beispiel, was vielleicht einige von euch gesehen haben, ist eben Twilight. Hier wird ein starker Blaufilter verwendet im gesamten Film und gerade um den Kontrast zwischen Forks und Arizona darzustellen, da Forks eben der eine Ort ist, wo es viel häufiger regnet als in anderen Städten. Und dadurch werden auch die kalten Farben sehr deutlich, wodurch eben das Untote bei den ganzen Vampiren nochmal deutlich hervorgehoben wird.
Genau, und diese Blau- und Rot-Orange-Filter ziehen sich natürlich immer wieder durch und sind auch in anderen Filmen häufig sichtbar. Zum Beispiel im Westernfilm haben wir ja gerne auch mal quasi diese staubigen orangen Landschaften und so weiter. Und das alles wird nochmal verstärkt eben auch dadurch, dass wir Orangefilter nutzen und das Ganze nochmal heißer erscheint und wir so eben auch als Zusehende ein bisschen mitschwitzen, wenn wir uns das Ganze anschauen. Hier gibt es natürlich nicht nur den Effekt, dass wir diese Färbung haben und diese Wüste, Sand und Hitze dadurch eben noch verdeutlicht hervorgehoben wird, sondern hier haben wir natürlich auch oft das Hitzeflimmern mit im Bild, was eben auch zeigt, da ist es wirklich ordentlich heiß. Ja, aber jetzt vom heißen Wetter würde ich mal sagen zum heißen Glühwein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich dabei. Georg, ich danke dir, dass du heute wieder da warst. Und als kurze Info für euch, liebe Zuhörer, wir melden uns erst im nächsten Jahr wieder. Deswegen wünschen wir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, freut mich, dass ich dabei sein durfte. Auch von meiner Seite natürlich einen guten Rutsch euch alle. Frohe Weihnachten, genießt die Weihnachtszeit. Trinkt einen Glühwein, schaut ein paar Weihnachtsfilme. Schaut euch auch mal genauer an, wie der Schnee aussieht. Ist er echt, ist er nicht echt? Und wir freuen uns dann, wenn ihr uns im nächsten Jahr wieder zuhört.
Die Empfehlungen und auch die Quellen findet ihr in den Shownotes und folgt uns auch gerne auf Instagram unter klappe.und.action. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächstes Jahr wieder.
Bis dann.
Bis dann.